Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.
Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Unterstützung. Vielen Dank an Bike Leasing Service, Simplon, Tuterrain, Brompton Falträder, VeloPro, Versicherungslösung für deinen Betrieb.
Thorsten, ich habe gehört, du hast eine Abrechnung bekommen und freust dich darüber. Normalerweise, wenn man eine Rechnung bekommt, freut man sich doch nicht, oder?
Nee, das stimmt. Also wenn ich von dir immer die Rechnung kriege, dann freue ich mich. Eigentlich freue ich mich sogar darüber, weil die eigentlich sogar relativ günstig sind. Aber ich habe diesmal eine von Jobrad gekriegt.
Okay.
Eine Abrechnung.
Und was stand da drin?
Abgerechnet.
Was hat dich freuen lassen?
Naja, die Abrechnung von Jobrad war jetzt der Werkstattzuschuss. Ja, also die Abrechnung der Werkstattzuschüsse über die letzten 12 Monate, glaube ich sogar.
Und willst du verraten, wie hoch die Abrechnung war?
Ja, also du weißt ja, ich bin mit meinen Zahlen relativ offen. Deswegen kann ich das, glaube ich, verraten. Ich habe 14.900 Euro von Jobrad bekommen.
Sensationell. Also das ist doch erstmal eine gute Nachricht. Ja, hast du denn eine Ahnung, wie viel mehr Provision du gezahlt hast?
Ja, nee, tatsächlich nicht. Also das Gute ist ja, wenn du diese Abrechnung von Jobrad kriegst, dann heißt es ja auch, dass du eine sehr hohe Werkstattquote erfüllt hast. Also meine liegt so bei knapp 200%. Das heißt also, ich mache doppelt so viele Service an Jobradrädern, wie ich Jobräder verkaufe, also wie ich Fahrräder über Jobrad verkaufe. Also und man muss ja mindestens, ich glaube, es sind 100%, die man erfüllen muss, ne?
Nee, 80.
80%, die man erfüllen muss. Also da liege ich bei 200. Und das zeigt ja schon, dass ich also gar nicht so viele Räder über Jobrad verkaufe, aber sehr viel mehr Leute zum Service zu mir kommen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass ich meine Werkstatt von Anfang an gestärkt habe und die Werkstattkompetenz hier in meinem Umkreis natürlich schon auch bekannt ist und die Leute auch, wenn sie woanders ein Fahrrad gekauft haben, ihr Fahrräder zur Reparatur zu mir bringen.
Ja, du bist ja mit der Werkstatt gut aufgestellt. Das heißt aber auch, wenn das auf dieses Volumen kommt, du bildest aus und du bist Allright zertifiziert. Also das heißt, die zwei Kriterien hast du auf jeden Fall schon mal, um dann auch 60 Euro und nicht 30 Euro zu bekommen.
Genau, also das kommt auch dazu. Ich kriege pro Service, den ich bei Jobrad-Kunden mache, 60 Euro Werkstattzuschuss von der Firma Jobrad. Das kommt eben, wie gesagt, wie du gerade schon gesagt hast, dadurch, dass ich ausbilde und dass ich eine zertifizierte Allright-Werkstatt habe.
Ja, das heißt, du hast viel investiert vorher und kriegst es jetzt sozusagen auch vergütet. Ich würde jetzt mal sagen, das ist doch tatsächlich ein voller Erfolg. Also wir haben ja hart verhandelt. Du warst ja auch mit dabei. Du hast dich auch schwer mit Jobrad auseinandergesetzt. Das haben wir auch getan als Verband. Da warst du auch sogar in deiner Rolle als Vorstand integriert. Das ist doch ein voller Erfolg, wenn das sich so auszahlt.
Ja, also jetzt ist natürlich alles wieder gut und alles ist freundschaftlich und wirklich kameradschaftlich mit den mit der Führungsetage. Aber es gab ja zwischenzeitlich, Verstimmung will ich das gar nicht nennen, aber es wurde schon hart gefightet und es war nicht immer leicht und man musste sich auch schon ein bisschen aus der Deckung wagen. Also von daher, also jetzt im Nachgang sagen wir alles Friede, Freude, Eierkuchen und die Sonne scheint. Aber es war schon anders, fand ich damals. Ich hatte da so ein paar harte Wochen.
Naja, was wir festgestellt haben, eigentlich noch mehr, welche Rolle wir als Verband haben. Also der VSF ist im Moment, und das finden wir ja nicht nur gut, also es gibt ja auch durchaus Nachteile da drin, der einzige Verband, der Lobbyarbeit für Fachhändler macht. So, das heißt also Fachhandelsinteressen vertritt. Und dabei sind mal alle Filialisten noch gar nicht inkludiert. Also es ist noch kein BOC und kein Lucky Bike und Little John Bikes damit mitvertreten, sondern das machen wir im Moment für die Biker und VSF-Händler. Aber wenn wir sowas verhandeln, und das war an der Stelle ja erfolgreich, dann erfolgt das ja für alle Händler in der ganzen Republik. So, und das finde ich irgendwie, wenn sich das so auszahlt, dann freut uns das natürlich auch. Also dann können wir wirklich sagen, hey, da haben wir endlich mal auch was. Also oft ist ja Politik und Lobbyarbeit nicht direkt, zahlt das ja nicht direkt ein, aber in dem Fall kann man richtig sagen, das ist ein geldwerter Vorteil entstanden.
Also da, ich will dabei aber nochmal festhalten, es ist ja nicht so, dass wir irgendeinen Einfluss darauf gehabt hätten, wie nun Jobrad diese Regelung mit der Zertifizierung, Ausbildung und sowas, wie die das exakt gestalten. Das ist ja nicht unser Job, aber ich glaube, wo wir schon noch ein bisschen darauf hingewirkt haben, dass überhaupt irgendwas passiert und dass das nicht für alle super ist, das kann ich auch nachvollziehen. Also es gibt kleine Betriebe, die vielleicht gar nicht ausbilden können oder wollen, die stehen etwas schlechter da. Es gibt die ganzen Großen, die vielleicht diese 80% auch gar nicht erreichen. Die genaue Ausfertigung, wie Jobrad sich das vorgestellt hat, das haben die sich natürlich selber ausgedacht. Wir haben ja nur gesagt, irgendwas muss passieren, damit das irgendwie ausgeglichen wird. Und ich glaube, das haben wir schon ganz gut gemacht. Und ich weiß, dass nicht alle zufrieden sind. Also ich habe jetzt gelesen, dass die Berücksichtigung von Meisterbetrieben, das haben wir ja schon immer gesagt, so Meisterbetrieb hat ja auch was zu bedeuten, das ist jetzt gar nicht berücksichtigt, aber wie gesagt, da haben wir gar keinen Einfluss drauf, das ist gar nicht unsere Baustelle eigentlich.
Doch, also Meisterbetriebe sind berücksichtigt und das ist auch ein Teil, sie sind halt nur nicht herausgehoben gegenüber den anderen Qualifizierungen und da gibt es natürlich für und wider. Und also ich war durchaus involviert in der Frage, was wird alles berücksichtigt, und aber eben nur als Sparringspartner und nicht als Entscheider. Entscheiden tut natürlich Jobrad, völlig klar.
Ja, also nicht, dass es falsch rüberkommt. Als Sparringspartner haben die uns natürlich schon sehr gut mit eingebunden, ja. Und auch ganz viele andere. Aber wie gesagt, entscheiden tun sie es natürlich selber.
Ja.
Aber unterm Strich kommt raus, ich freue mich über das Geld und müsste das jetzt tatsächlich mal gegen die mehr gezahlte Provision rechnen. Ich weiß gar nicht, ob ich da positiv oder negativ dabei dastehe. In jedem Fall.
Besser als vorher.
Fühle ich mich jetzt, auf jeden Fall fühle ich meine Werkstattleistung gewertschätzt. Und das ist schon ein entscheidender Punkt, finde ich.
Genau, das war auch die Absicht. Deine Qualifikation deiner Werkstatt wird hier jetzt mal gutiert.
Das war jetzt mal so ein kleines Beispiel aus dem Kleinen, aber jetzt stehen ja eigentlich die großen Themen an. In Berlin wird gewählt, also in Deutschland wird gewählt. In Berlin gibt es irgendwann demnächst im Frühjahr eine neue Regierung. Vielleicht, hoffentlich. Wir werden sehen. Und wir müssen ja irgendwie sehen, dass wir unsere Fahrradwirtschaftsthemen da platzieren. Wie machen wir das denn?
Ja, ich glaube, auf allen Ebenen herausfeuern, würde ich sagen. Alles, was wir haben, die ganze Fahrradwirtschaft muss jetzt irgendwie zusammenarbeiten und der ADFC muss auch noch mitwirken. Deswegen haben wir natürlich alle Lobbyverbände haben das auf dem Programm.
Okay, und dann laufen wir alle, jeder einzeln los und dann gehen wir nach Berlin und erzählen das dem Bundeskanzler oder der Bundeskanzlerin oder wie machen wir das?
Dem Bundespräsidenten, also wir haben einen Termin beim Bundespräsidenten. Schön wär's. Nein, natürlich nicht. Was wir wissen, ist natürlich, dass unsere Eingaben, unsere Ideen, unsere Vorschläge, dass wir die platzieren müssen und am besten konzertiert. Das heißt, als Verbändegemeinschaft, als Fahrradwirtschaft das zu übermitteln. Und deswegen arbeiten wir gerade daran, dass wir 3 Wirtschaftsverbände dort gemeinsame Vorstellungen platzieren.
Ich bin ja eher so der Graswurzeltyp, ne?
Dann wurzel mal.
Ich habe so das Gefühl, das kommt in Berlin sowieso nicht an. Das muss schon woanders platziert werden. Das ist so immer meine Idee. Ich glaube, dass die wichtigste politische Ebene ist die Kommune.
Ja, ich glaube, dass es beides ist. Also, dass du in der Kommune arbeitest, wir bei den Abgeordneten arbeiten oder im besten Fall sogar im Ministerium landen können und dass, wenn alles zusammenkommt, dann irgendwie Aufmerksamkeit erzielt wird. Das muss ganz klar sein. Wir haben nicht die Position der Automobilindustrie, die direkt Durchgriff hat und einwirken kann. Das muss uns bewusst sein. Aber ich glaube, in der Kombination können wir was erreichen.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen, dass wir nicht ins Kanzleramt eingeladen werden, wenn es um Mobilität geht. Wir werden auch nicht eingeladen, wenn es um Klimaschutz geht, ins Kanzleramt, um da irgendwie vorzutragen. Und deswegen müssen wir natürlich an die Landtagsabgeordneten ran, wir müssen an die Bundestagsabgeordneten und wir müssen vor allen Dingen, glaube ich, auch an die Akteure in der Kommune ran. Und das können dann natürlich die Fahrradhändler machen. Also ich finde es immer total wichtig, dass auch Fahrradhändler oder Bürger tatsächlich an ihre Abgeordneten rangehen und sagen, das ist ein wichtiges Thema für uns und das würde uns voranbringen. Denn dann geht es weiter nach oben.
Aber dann hätte ich schon das erste Ziel, was ich formulieren würde, beim nächsten Mobilitätsgipfel möchte ich, dass die Fahrradwirtschaft auch an Bord ist.
Ja, das ist ein hehres Ziel. Das, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man Mobilitätsgipfel ohne Fahrrad macht, aber ich glaube, da müssen wir erstmal in die Köpfe rein, dass das mitgedacht wird.
Aber notiert, erster Punkt, Mobilitätsgipfel nicht ohne Fahrrad. Was hast du denn für weitere Wünsche oder Ziele, Impulse für das Fahrrad?
Naja, ich glaube, wir könnten eine größere Schlagkraft entwickeln, wenn wir uns darüber einig werden, was wir fordern. Also ich glaube, es ist ein Problem, wenn der eine Fahrradhändler losgeht und sagt, ich hätte gerne 7% Mehrwertsteuer auf Fahrräder und Fahrraddienstleistungen, und der nächste losgeht und sagt, meine wichtigste Forderung ist, 5% Mehrwertsteuer oder eine Förderung von Lastenrädern. Und der nächste losgeht mit einer völlig anderen Forderung. Ich glaube, wir müssten uns darüber einig werden, was sind unsere Forderungen, die wir an die Politik stellen wollen? Oder beziehungsweise, wir beide haben schon darüber gesprochen, sind es überhaupt Forderungen, die wir stellen?
Nee, also wir haben uns zumindest unter den Wirtschaftsverbänden geeinigt, dass wir keine Forderungen mehr stellen. Forderung ist das, was man früher gemacht hat. Heute gibt man Impulse, teilt Vorstellungen, gibt Empfehlungen ab. Und vor allen Dingen ist man ja in seinem Bereich der Experte oder die Expertin und versucht mit einer Einlassung zu den Abgeordneten das zu erklären, was man ja eigentlich auch besser weiß. Also welchen Hebel, welche Wirkkraft hat eigentlich ein Fahrrad in der kurzen Mobilität zum Beispiel.
Gut, aber jetzt treffe ich einen Abgeordneten aus dem Bundestag und ich habe die Chance, 3 Minuten, 4 Minuten mit ihm zu klönen, zu reden. Und ich als Fahrradhändler spreche das Thema Fahrrad und Mobilität an, Klimaschutz, keine Ahnung. Was sage ich dem denn jetzt? Also mit was komme ich ihm?
Wenn wir das jetzt schon raus hätten, dann hätten wir uns noch nicht gut, dann hätten wir uns schon jetzt gut vorbereitet auf eine Wahl, die, von der wir ja vor 3 Wochen noch gar nichts wussten. Also, oder vor 4 Wochen. Wir sind gerade mitten im Prozess. Ich glaube, warte mal bis Anfang Januar, dann haben wir Verbände uns abgestimmt und dann haben wir Ziele und Forderungen oder nicht Forderungen, sondern Impulse, die wir allen übermitteln können und wo wir auf allen Ebenen, dann wie du sagst, auch als kleiner Händler unterwegs sein können.
Das heißt also, ich kann erwarten, dass ich Anfang nächsten Jahres im Januar eine Liste kriege mit den Sachen, mit den Impulsen, die ich setzen soll.
Genau so.
Okay, das stimmt ja schon mal zuversichtlich. Und bis dahin, was erzähle ich dann meinen Abgeordneten bis dahin, wenn ich die jetzt Weihnachten auf dem Weihnachtsmarkt treffe? Das ist ja mal ein Punkt, wo ich die treffen kann.
Naja, es gibt, glaube ich, Sachen, die wir schon länger auch vermittelt haben. Auch im Rahmen der Viva Velo haben wir schon was übermittelt. Also Transformation der Mobilität ist ja ein Thema, was die alle jetzt gerade auf dem Schirm haben und unter diesem Themenkomplex tatsächlich auch ansprechbar sind. Also das verstehen die, dass sich Mobilitätswirtschaft gerade transformiert. Das merken wir an dem, was in der Automobilbranche passiert. Und wenn wir da ein zentraler Faktor zumindest in den Städten und Gemeinden der Republik werden, dann können wir zur Transformation beitragen. Und diesen Beitrag zu erklären, das ist, glaube ich, das, was man erstmal als Überbegriff thematisieren kann.
Ich war letzte Woche in Berlin beim Bündnis für Mobilität. Eine Veranstaltung, die eigentlich für uns Fahrradwirtschaft sehr gut sein sollte, weil Bündnisse für Mobilität, da müssen wir ja mitgedacht werden.
Ja.
War bei der Veranstaltung tatsächlich auch so, dass Fahrrad immer mal wieder mitgedacht wurde und auch Fahrrad immer mal wieder genannt wurde. Ja, aber tatsächlich ist es so, dass Bündnisse für Mobilität und jetzt muss ich mal dazu sagen, das war eine Veranstaltung der Grünen und trotzdem halten die an dem Ziel fest, 15 Millionen neue Fahrzeuge auf die Straße zu bringen. Und da habe ich gedacht, das ist echt total irre. Da geht es überhaupt nicht um die Verkehrswende, da geht es tatsächlich nur um die Antriebswende. Und ich glaube, das ist schon ein Stichwort, wo man jetzt schon immer darauf hinwirken kann und vielleicht auch nochmal alle sensibilisieren kann. Denn mir war eigentlich nicht bewusst, dass irgendjemand in der Politik die Unterscheidung zwischen Antriebswende und Verkehrswende nicht versteht oder da keinen Unterschied macht.
Naja, genau, wenn es einer nur eine Antriebswende und keine Mobilitätswende ist, dann merkt man das ja bei dem Thema Vision Zero. Also den Wunsch, dass der Verkehr keine Verkehrstoten mal verursacht. Und also ob man jetzt mit einem Verbrenner unterwegs ist oder mit einem E-Auto, das trägt überhaupt nicht dazu bei, dass es weniger Unfälle gibt oder weniger, dass die Geschwindigkeit bleibt die gleiche, das Fahrzeug bleibt das gleiche, die Karosserie bleibt die gleiche, also die Gefahr bleibt die gleiche.
Genau, also das ist so ein Punkt und das muss man auch eindeutig sagen. Also da ist doch, da müssen wir doch Impulse geben, dass wir da eine deutliche Änderung haben wollen und ja, nicht einfach nur 15 Millionen Verbrennerautos durch 15 Millionen Elektroautos ersetzen. Das hilft uns in der Fahrradbranche nicht, das hilft nicht für Vision Zero, das hilft eigentlich auch nicht für lebenswerte Städte, das hilft unseren Impulsen gar nicht.
Ja, und Vision Zero, finde ich, das ist so was Menschliches, ein menschliches Ziel, was uns doch allen ein Anliegen sein sollte. So viele Verkehrstote, so viele Menschen, die irgendwie bei Unfällen sich verletzen und sowas. Das muss uns doch ein Anliegen sein, dass das runtergeht. Also das ist der Teil, den ich nicht verstehe. Da müsste es in der Politik doch einen großen Konsens über alle Parteien hinweg geben. So, und wenn das Ziel verfolgt wird, haben wir ja auf der Strecke dahin ganz viele Teile, die damit einwirken. Zum Beispiel Reduzierung der Geschwindigkeit, weil Geschwindigkeit ja immer die Hauptursache von Unfällen ist. Und wenn du die Geschwindigkeit reduzierst, dann hilft das zum einen zum Ziel Vision Zero, aber auch für andere Verkehrsteilnehmer wird es angenehmer und sicherer im Verkehr. Und dann plötzlich trauen sich auch Menschen mehr aufs Rad zu steigen, weil die Geschwindigkeit reduziert wird im allgemeinen Verkehr. Also da zahlt ganz viel drauf ein. Deswegen finde ich, Vision Zero ist ein ganz starkes Ziel.
Vision Zero als Forderung, als Impuls ist doch schon mal eine klasse Sache. Können wir nicht mal irgendwelche Verbände reinhören, was die Vertreter von den Verbänden sagen?
Ja, ich glaube, wir können als erstes Vasili reinholen und mal hören, was Zukunft Fahrrad dazu zu sagen hat. Vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, guten Morgen oder hallo. Ich bin Vasili von Rauch, Geschäftsführer von Zukunft Fahrrad. Wir sind ein Branchenverband der Fahrradwirtschaft. Uns gibt es seit 2019. Wir haben etwas über 100 Mitglieder und kümmern uns schwerpunktmäßig um die Themen der Services und Dienstleistungen, neue Geschäftsmodelle in der Fahrradwirtschaft. Aber wir setzen uns natürlich auch insgesamt für das Thema Fahrrad und mit einem Fokus auf Wirtschaftspolitik ein.
Ja, aber bei Wirtschaftspolitik, da sind wir ja gleich beim Thema. Wir haben ja eine Bundestagswahl im Februar vor uns. Zwar überraschenderweise, da waren wir ja vor einem Monat noch gar nicht darauf vorbereitet oder ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, 4 Wochen, glaube ich. Wenn du jetzt einen raushauen könntest, was würdest du dir denn als erstes wünschen? Was wäre denn dein erster Impuls aus der Fahrradwirtschaft an die Politik?
Also wir haben ja eine Transformation der Wirtschaft vor uns. Wir haben als Fahrradbranche da super gute Angebote und sehr, sehr viel auch schon an Leistung gebracht, an Weg hinter uns gebracht. Und dass das sozusagen vollumfänglich einbezogen wird in eine strategische Ausrichtung des Wirtschaftsstandorts, das fände ich wichtig. So wichtig und auch ein bisschen unkonkret. Aber ich glaube tatsächlich, da stehen wir einfach noch leider immer noch an vielen Stellen am Anfang.
Genau sowas habe ich im Intro jetzt auch schon gesagt, also sozusagen in unserem Gespräch zu unserer politischen Arbeit bei Transformation. Ich habe gesagt, das Ziel wäre, beim nächsten Mobilitätsgipfel sind wir mit dabei.
Genau, also das ist natürlich das, was nach außen auch stark wirkt, dass es dann einen Mobilitätsgipfel gibt und dann sind eigentlich außer dem Auto ist keiner so richtig vollumfänglich dabei, weder der ÖPNV noch die Bahn. Als Fernbahn noch wir, das geht natürlich nicht. Sowas muss aufhören, finde ich. Das kann man heutzutage einfach nicht mehr als Mobilität verkaufen. Es spiegelt halt auch überhaupt nicht mehr die Realität der Menschen da und wieder und auch nicht die der Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden Mobilität anbieten. Die selbst die Autokonzerne bieten ja alle Dienstradleasing an. Also insofern, da ist die Politik einfach, hält die nicht Schritt. Aber es muss halt auch klar sein, so ein Gipfel ist eines. Aber wir müssen halt auch in die ganzen strategischen Prozesse die Jahre vorher aufsetzen mit rein. Also das Papier zur Industriestrategie, was das BMWK letztes Jahr rausgebracht hat, wo wir als Sektor nicht mit drinne waren, anders als alle anderen Verkehrsträger, das hat ja einen langen Vorlauf. Und der Fehler fängt viel früher an natürlich. Und ich denke, das muss unser Ziel auch sein, dass wir halt, dass wir da von Anfang an in der nächsten Regierung uns eben sehr gut vernetzen und dafür sorgen, dass sowas nicht nochmal weiter passiert.
Also jetzt habt ihr beide davon gesprochen, du Vasili und du Uwe, vom nächsten Mobilitätsgipfel, wo die Fahrradwirtschaft unbedingt dabei sein muss. Aber es wird ja auch wahrscheinlich einen nächsten Wirtschaftsgipfel geben. Und ich würde, da sehe ich uns ja auch. Also ich kann mir auch vorstellen, dass wir bei einem Wirtschaftsgipfel dabei sind. Mein größtes Erstaunen war beim letzten Wirtschaftsgipfel, dass das Handwerk nicht dabei war. Im Handwerk sehe ich mich ja wenigstens schon ein bisschen vertreten. Aber selbst die waren nicht dabei, obwohl das wirklich die größte Wirtschaftskraft ist, die es in Deutschland gibt, das Handwerk. Und trotzdem würde ich begrüßen, bei einem Wirtschaftsgipfel die Fahrradwirtschaft explizit dabei zu haben, weil ich glaube, gerade so aus dem Automobilsektor Arbeitskräfte zu überführen in die Fahrradwirtschaft, das wird schon eine Aufgabe. Und es ist nicht nur Fahrradwirtschaft, das sind ja noch andere Wirtschaftszweige, die prosperieren. Und andere eben, die nicht so prosperieren. Es ist ja nicht weiter schlimm. Also wir haben Wirtschaftszweige, die runtergehen, und wir haben andere, die unendlich viel Fachkräfte nachfragen. Wir müssen doch nur die Transformation hinkriegen. Deswegen hoffe ich, dass wir auch da gesehen werden. Wie stehst du denn dazu?
Also wir sind natürlich auch in Richtung Arbeitsministerium zum Beispiel aktiv gewesen in den letzten Jahren, haben auch angeboten und gesagt, ne, wir haben diese Stellen, die ja ihr auch als VSF immer wieder ins Schaufenster stellt, die ja besonders im Verkauf und in den Werkstätten in unserem Fachhandel sind, aber auch in der Industrie und auch bei den Dienstleistungen werden Leute sicherlich benötigt. Wir haben also einen Beschäftigungszuwachs als, glaube ich, einziges Mobilitätssegment, wo noch nennenswert Leute eingestellt werden. Insofern, ja, auf jeden Fall. Wir haben natürlich in diesem Transformationsthema, glaube ich, da hängen halt eine Menge Sachen dran. Zum einen, dass man natürlich einfach mit der Autobranche und mit dem Schienensektor halt auch sehr große Wirtschaftszweige hat und die teilweise halt auch aufgrund von, sagen wir mal, staatlichen Geldströmen und politischen Priorisierungen halt auch ein recht amtliches Lohnniveau haben, ne? Und solche Sachen, ich glaube, da muss man einfach auch gucken, dass wir da in Zukunft halt, da wird es noch die ein oder andere unbequeme Diskussion geben.
Ja, aber du hast jetzt gerade was gesagt, staatliche Geldströme. Das heißt, die sind ja auch unterstützt und gefördert worden. Und wir haben ja bei der letzten Viva Velo schon relativ deutlich gemacht, wir haben unsere Transformation, nämlich in die Elektromobilität, komplett ohne Förderung und ohne und staatliche Unterstützung hinbekommen. Wäre das für dich ein Wunsch und hier an der Stelle tatsächlich auch eine Forderung zu sagen, auch wir brauchen jetzt Unterstützung, um die nächsten Schritte zu gehen, oder ist das keine?
Unterstützung ist ja ein breites Feld. Wenn ich mir jetzt anschaue, wir hatten ein Mobilitätsbudget im Jahressteuergesetz als Entwurf drinne. Das ist ja in dem Sinne keine direkte Unterstützung von irgendeiner Branche, aber es unterstützt trotzdem eine ganze Menge Produkte, die für unsere Branche wichtig sind, ob das Sharing oder Subscription-Modelle für Fahrräder sind oder eine andere Form von Leihe. Einfach letztendlich auch eine Flexibilisierung weg vom Dienstwagen oder eine Alternative dazu. Solche Sachen sollten selbstverständlich sein. Und ich glaube, wir brauchen jetzt gar nicht unbedingt im Moment über irgendwelche Kaufförderungen oder sowas zu reden. Ich glaube, das wird einfach in den nächsten Jahren auch schwierig sein. Aber dass wir dann immer wieder, wie jetzt beim Mobilitätsbudget, das wird dann wieder rausgestrichen. Und am Ende werden wir da faktisch krass benachteiligt. Und ich glaube, was man ja sieht, wenn man sich die Branche anguckt und die Marktentwicklung, überall da, wo wir Augenhöhe kriegen, wo wir gleichberechtigt sind, da werden unsere Produkte so stark nachgefragt, dass ein sehr starkes Wachstum entsteht. Ne? Wir sehen es beim Leasing, da ist ja einfach nur die gesetzliche Gleichstellung, hat einen unfassbaren Boom ausgelöst. Aber auch bei jeder Cargo-Bike-Kaufprämie, die einfach nur eine Gleichbehandlung zu Elektrofahrzeug, also Elektroautoförderung bedeutet in den meisten Fällen, die sind ja häufig nach ein, zwei Tagen schon ausgeschöpft komplett. Also deswegen sage ich immer, uns reicht die Augenhöhe und dann geht's schon in den meisten Fällen durch die Decke.
Aber dann erklär doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was es bedeuten würde, wenn das Mobilitätsbudget tatsächlich wieder aufgelegt werden würde. Was heißt das denn konkret?
Genau, also ganz konkret, es ist ja so, wir hatten ja ein super starkes Bündnis es ist auch selten in der Einigkeit da gewesen, da war der BDI dafür, also der Bund der Deutschen Industrie, der Bundesverband, die Deutsche Bahn und wir als Teil eines Bündnisses nachhaltige Mobilitätswirtschaft, wo wiederum Bus und Bahn, der VDV und die Allianz pro Schiene und wir und der Bundesverband Carsharing drin sind. Also es war schon mal erstmal ein sehr ungewöhnliches Bündnis, sehr breit, dass das gefordert hat. Und am Ende geht es vor allen Dingen um Lückenschluss, kann man sagen. Also das Dienstfahrrad wäre bestehen geblieben, das Jobticket wäre bestehen geblieben und in dem ersten Wurf auch der Dienstwagen, so wie er jetzt ist. Das war auch eine Voraussetzung, dass die ganzen Verbände da mitgehen, weil das natürlich jeweils dann für die einzelnen Verbände super wichtige Produkte sind, die sie nicht irgendwie quasi in die Verhandlungsmasse reinschieben wollten. Was dadurch sich ändern würde, und das ist aber eben ein sehr wichtiger Lückenschluss, ist, dass diese ganzen Sharing-Angebote, die im Moment eben keine vernünftige steuerliche Lösung haben, wie die, wie man die quasi abrechnen kann, wenn man die aus einem Gehalt bezahlt. Das sind eben Sharing, das sind aber solche Sachen wie Swapfeeds, ein Subscription-Modell oder andere Anbieter, die sowas machen. Das kann ein Carsharing sein. Und das sind halt alles Dinge, die aus meiner Sicht zwar vielleicht jetzt nicht der riesengroße Markt sind, aber die halt dafür sorgen, dass ich, wenn ich mir einen Arbeitsalltag oder einen Lebensalltag organisieren will, ohne ein eigenes Fahrzeug zu besitzen, die mir das dann eben extrem viel leichter machen. Und das sind tolle Produkte und wir wissen alle, wie schwer es die Bikesharer haben, wie schwer es jetzt auch im Moment die Subscription-Anbieter haben. Das Carsharing als ein aus meiner Sicht auch sehr sinnvoller Markt ist auch, wenn man überlegt, wir haben irgendwie 50 Millionen Autos auf den Straßen und das Carsharing ist ein Witz, wie viele Carsharing-Autos es eigentlich gibt. Also die brauchen wirklich eine Unterstützung und jeder würde sagen, es ist sinnvoll. Also ich denke, fast jeder jedenfalls, der einigermaßen logisch und ressourcenschonend denkt, würde sagen, es ist doch besser, wenn ich mir ein Cargo-Bike mit 5 anderen Leuten teile, wenn ich das nicht jeden Tag brauche, als wenn ich eins kaufe. Ne? Und am Ende braucht es dafür aber halt eine vernünftige Marktgrundlage und das Mobilitätsbudget wäre aus meiner Sicht für genau diese Produkte ein ganz entscheidender Schritt nach vorne gewesen, so im Kleinen. Ne? Das wäre jetzt irgendwie so das. Und ich denke, mittelfristig machst du wirklich einen Schritt in Richtung, es ist einfacher, seinen Alltag ohne ein privates Auto zu organisieren. Und den finde ich halt auch total wichtig auf Dauer.
Also das würde ja auch bedeuten, weniger Fahrzeuge unterwegs, weil es in Sharing-Modelle geht. Weniger Fahrzeuge unterwegs heißt irgendwie mehr Platz in den Städten und so weiter. Und Dann hat es wieder einen Effekt, nämlich auf alle die vielleicht auch ein Fahrrad kaufen wollen oder ein Lastenrad kaufen wollen und damit unterwegs sein wollen in Städten und Gemeinden. Diesen Effekt meinst du? Okay.
Genau. Und am Ende, genau. Es macht es mir aber auch, als wenn ich jetzt sage, ich brauche aber meinen Dienstwagen, weil ich halt ab und an mal ein Auto brauche und weil ich keine Alternative von meinem Arbeitgeber bekomme. Ja, also wenn ich das nicht nehme, dann gucke ich halt in die Röhre sozusagen und kriege gar nichts. Dann ist natürlich ein Mobilitätsbudget vielleicht auch eine Option, weil man dann sagt, okay, dann muss ich nicht diesen geldwerten Vorteil versteuern, den ich beim Auto, ja, dann bei einem teuren Auto schon auch noch habe. Und vielleicht brauche ich das Auto auch gar nicht so oft, aber dann kann ich halt auch mal mein Carsharing über das Mobilitätsbudget abwickeln und habe dann nicht dieses, wir haben ja immer diesen Effekt so, man braucht so diese transportfähige Rennlimousine sozusagen, weil man einmal im Jahr im Urlaub fährt, weil man einmal im Jahr in den Baumarkt fährt und weil man einmal im Jahr mit der Familie irgendwie, keine Ahnung, einen Ausflug machen will und dann argumentieren die Leute, deswegen brauche ich jetzt aber einen Siebensitzer so ungefähr, ne? Und wenn du halt weißt, okay, den kann ich mir aber dann über einen Leihwagen oder vielleicht kann ich mir auch einfach ein Taxi damit nehmen. Dann, das sind halt kleine Schritte, aber sie können am Ende einen entscheidenden Impuls geben.
Also grundsätzlich verstehe ich das. Und wir sind in der politischen Diskussion, wir sind auch in der Feindiskussion, das finde ich auch alles gut. Jetzt haben wir mal eine Bundestagswahl vor der Brust und ich will ganz einfache Parolen. Ich will Trump-Parolen pro Fahrrad hören. Also ich will das so einfach machen, so einfach runterbrechen, dass ich damit loslaufen kann. Und das ist es, glaube ich, nicht. Also Mobilitätsbudget ist schon das Wort schon zu schwierig, als dass ich das in einer Kampagne nutzen würde. Also das würde ich gar nicht hier vorantreiben. Also ich bin hundertprozentig dabei. Ich verstehe auch alle Argumente. Und trotzdem würde ich das jetzt nicht als die Kampagne voraustragen. Haben wir noch was anderes?
Ja,
also
klar.
Haben wir so eine, also im positiven Sinne Trump-Forderung?
Also ich finde einfach, wir brauchen einen fairen Wettbewerb und wir brauchen Sicherheit in der Mobilität. Und ein fairer Wettbewerb heißt, dass es fürs Fahrrad auch gute Radwege gibt, eine sichere Infrastruktur. Das fordern wir ja alle gemeinsam als Radverbände. Wir sind der Meinung, dass es dafür einen überjährigen Fonds braucht, dass man langfristig planen kann und ein gescheites Radwegenetz hinbekommt. Und in so einen Fonds würde auch dazugehören, dass man die die Verknüpfung mit öffentlichem Nahverkehr und Bahn mitfinanziert. Also da geht's, aus unserer Sicht geht es dabei um einen fairen Wettbewerb und sozusagen Wahlfreiheit für die Menschen. Und das bezieht sich natürlich dann auch auf finanzpolitische Maßnahmen. Da ist dann das Mobilitätsbudget eins, da ist aber auch die Einführung, also die Absicherung des Dienstradleasings langfristig. Und dann geht es einfach um Wirtschaftswachstum und Innovationen ja auch bei unserem Thema. Wir haben super viele hochgradig innovative Produkte in Deutschland. Wir haben sehr innovative mittelständische Unternehmen und die abzusichern und zu verhindern, dass die abwandern und dass wir hier auch da die Spitzenposition verlieren. Das muss schon auch das Ziel von einer wachstumsgetriebenen Wirtschaftspolitik aus meiner Sicht sein, wenn die auch nachhaltig sein soll. Und da brauchen wir natürlich dann auch Unterstützung, dass diese Zukunftsbranche in Deutschland auch bleibt. So. Müssen wir jetzt für Trump noch ein Stückchen weiter zuspitzen, aber ich glaube, so Stichworte Innovation, Wahlfreiheit, nachhaltiges Wachstum, Mittelstand, da sind schon eine ganze Menge Themen dabei, die wir auch in unseren Forderungen dann drinne haben natürlich und wo wir auch glauben, dass wir mit dem Fokus, den wir sicherlich auch schon nicht erst seit heute haben, dass wir uns auch einstellen müssen, einfach auf eine Beteiligung der Union an der Regierung, die wir dahin auch gut spielen können.
Vasili, damit ich mir das mal konkret vorstellen kann, Zukunft Fahrrad, wo seid ihr, wenn ihr nicht im Kanzleramt seid, das hast du ja schon gesagt, wo geht ihr denn hin? Wo macht ihr politische Arbeit?
Wir haben uns natürlich in dieser Legislatur auch auf andere Ressorts als die klassischen fokussiert, aber was wir jetzt vielleicht besonders im letzten Jahr nochmal für uns herausgearbeitet haben, ist, dass wir Parteien aus unserer Sicht also genereller und breiter bespielen müssen und dass wir deswegen auf die Parteitage auch gehen, teilweise auch mit Unterstützung unserer Mitglieder, weil wir festgestellt haben, egal bei welcher Partei, auch bei den Grünen, ist es so, dass wir an der Basis auch schon feststellen, wir werden nicht so wahrgenommen, wie wir es gerne hätten. Die wissen Kerninformationen über die Branche nicht, sie wissen auch über den Radverkehr teilweise relativ wenig. Und es ist unser Job aus meiner Sicht, dort zu informieren und auch zu gucken, dass man wirklich auf allen Ebenen der Parteien diese Informationen verbreitet. Und da sind die Parteitage für uns ein sehr gutes Format. Wir waren auf der BDK kürzlich der Grünen, aber wir haben auch vor, bei der CDU waren wir auch schon, waren auch bei der FDP. Also wir werden auch, so viel es noch möglich ist, im kommenden Jahr Parteitage besuchen und dort sozusagen die Fahne für die Fahrradbranche hochzuhalten und einfach dafür zu sorgen, dass es eben mehr Multiplikatoren innerhalb der Parteien gibt, die verstanden haben, was sie mit der Fahrradwirtschaft alles anfangen können.
Ich glaube, Vasili, das ist, du sprichst ja was Richtiges an. Wir werden nicht wahrgenommen. Wir haben auf der Viva Velo, auf der Konferenz dann mit den verschiedenen Parteienvertretern auch festgestellt, dass die noch viel zu wenig uns wahrnehmen und uns sehen. Und da muss man natürlich auch sagen, wir kämpfen ja mit begrenzten Kapazitäten. Das heißt, alle drei Verbände zusammen haben immer noch auch zusammen eine bescheidene Anzahl an Menschen, die wirklich dann tägliche Lobbyarbeit machen können und politisch aktiv werden können. Also von daher ist das schon mal sehr hoch anzurechnen, dass ihr da auf diesen Parteitagen unterwegs seid. Ich weiß, wie aufwendig das ist. Wir machen das auf einer anderen Ebene. Wir sind bei der Arbeitskräftekampagne unterwegs und versuchen da auf Messen die Branche zu vertreten. Und wir teilen uns die Arbeit ja auch. Es ist einfach Aufwand. Und dieser Aufwand gehört zu unseren Jobs dazu. Und wie wir ja wissen, häufig dann auch ohne Ergebnis. Also man kommt wieder zurück und sagt, man hat jemand erreicht. Man spricht mit Menschen, aber bis das dann sich verpflanzt, dauert's.
Also ich sehe eure Arbeit. Alles gut. Ihr macht das fantastisch. Und ich habe das bei der Bundesdelegiertenkonferenz gesehen, dass ihr Bilder mit Robert Habeck und auch mit anderen Persönlichkeiten hattet. Super. Und auch Christian Lindner stand bei euch, also von daher, und bei den Messen sehe ich das auch. Also es wirkt und das ist ein guter Job und das muss so weitergehen, denke ich. Und in diesem Sinne möchte ich dir natürlich total danken, dass du hier warst und mal im Podcast zu uns Rede und Antwort gestanden hast. War sehr, sehr interessant, schöne Einblicke. Dankeschön, Vasili.
Okay, Thorsten, jetzt haben wir Vasili gehört. Was nimmst du denn mit?
Also ganz viel natürlich, aber wenn ich das mit zwei Worten zusammenfassen sollte, würde ich sagen, fairer Wettbewerb. Wenn wir das fordern, dann wäre das ja eine deutliche Einschränkung für den MIV und eine deutliche Förderung für die Fahrradwirtschaft. Das nehme ich mal so mit.
Das finde ich auch. Das ist, glaube ich, ein ziemlich starker Kernsatz. Den nehme ich auch mit in die Verhandlungen der Verbände. Welche Kernforderungen haben wir?
fairer Wettbewerb, wenn es um Fairness geht, dann haben wir ja viel auch in diesem Podcast schon über den fairen Umgang zwischen Industrie und Hersteller und Handel geredet. Dann lass uns doch mal hören, wie der ZIV, also die Hersteller, die Industrie dazu steht.
Ich freue mich auf Burkhard. Ja, bei uns im Podcast, Burkhard Storck. Hallo Burkhard.
Schönen guten Tag.
Sag mal, wir sprechen über politische Forderungen oder Wünsche oder Ziele oder wie auch immer wir das ausdrücken. Was wäre denn dein Wunsch für die nächste Bundesregierung oder an die nächste Bundesregierung?
Also ich rede ja gern von Vorschlägen und von Lösungen. Und ich glaube, damit sind wir schon mal beim Kern. Wir haben als deutsche Fahrradwirtschaft, internationale Fahrradwirtschaft, ganz, ganz, ganz viel Lösungen dabei, auf dem Gepäckträger geklemmt. Für Städte, für Gesundheit, für Klima, für alles Mögliche, für Arbeitsplätze, für Wertschöpfung. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir jetzt brauchen, ist, damit ernst genommen zu werden. Klar, wir können nicht die Wertschöpfung von Automotive ersetzen. Nicht jeden Arbeitsplatz, der im Automotive wegfällt, können wir ersetzen. Aber wir sind Teil einer Diversifizierungsstrategie, wenn es um Arbeitsplätze geht. Wir sind Teil einer Lebensqualitätsverbesserung, wenn es um Städte geht. Wir sind Teil von Bewegungsförderung, wenn es um Gesundheit und so weiter und so fort. Und ich will, dass wir damit ernst genommen werden.
Also ich höre daraus, du hast das Gefühl, wir werden nicht richtig ernst genommen als Fahrradwirtschaft oder als Teil der Lösung?
Also wir haben es uns ja sehr, sehr, sehr bequem gemacht, ne, in so einem grünen Nischchen und haben irgendwie uns als Weltretterfahrzeug erklärt und jeder, der da aufsteigt, tut das morgens um 7.30 Uhr mit dem vollen Wumms die Welt jetzt aber mal sowas von zu retten.
Stimmt ja auch.
Ja, ist wahr. Ja, wir können gleich mal über protestantische Welt, egal, das ist jetzt ein anderes Thema. Also das sind wir ja nicht, ne? Wir sind die erste das erste Massenverkehrsmittel der Welt gewesen vor 100 Jahren und wir haben das Potenzial, wieder zum Massenverkehrsmittel zu werden für die kurzen Strecken und das sind 80% aller Wege. So, wir haben uns in einem grünen Nischchen ganz schön warm eingerichtet, in das wir überhaupt nicht gehören.
Gut, jetzt haben wir haben auch vorher schon ein bisschen gesprochen und haben darüber gesprochen, es gab ja den Mobilitätsgipfel, da gehören wir auch dazu. Eigentlich gehören wir da auch hin. Wäre das auch dein Ziel, dass beim nächsten Mobilitätsgipfel du im Kanzleramt bist?
Die Frage ist immer nach solchen Symbolen, ne? Ich will, wenn es einen Mobilitätsgipfel gibt, der in Wirklichkeit erstmal dazu dient, die Automobilindustrie zu retten, dann brauche ich nicht dabei zu sein. Wobei die Rettung der Automobilindustrie, so wie sie im Moment von der Politik gedacht wird, ja in Wirklichkeit ihr vollends Ruin ist. Das ist aber noch schon wieder ein anderes Thema. Also, ich will selbstverständlich, dass die Mobilitätsform Fahrrad ernst genommen wird, insbesondere in Städten oder Zwischensiedlungen. Ich will, dass die Wirtschaftsform Fahrrad ernst genommen wird, des unfassbar großartigen Mittelstand, den wir haben, die Versorgung in der Fläche und so weiter und so fort. So, und wenn da ein Mobilitätsgipfel bei hilft, gerne, aber viel wichtiger ist doch, dass wir in 11.000 Kommunen, 16 Bundesländern und einer Bundesregierung mit all dem, was wir können, ernst genommen werden.
Ich glaube, da sagst du schon was ganz Wichtiges und das geht jetzt herunter bis zu jedem einzelnen Radfahrer oder einzelner Radfahrerin. Ernst genommen werden ist im Straßenverkehr ja auch, wenn ich in der Tempo 30, Zone 30 fahre, will ich nicht noch überholt werden von Autofahrern. Das ist ja schon der erste Teil, dass wir nehmen den Menschen als Verkehrsteilnehmer ernst. Und das geht hoch bis ins Kanzleramt. Da wollen wir auch eben auch ernst genommen werden, oder?
Ja absolut. 30 km/h, du hast gerade gesagt, ich beobachte gerade, dass diese Respektlosigkeit gegenüber Menschen, aber insbesondere auch gegenüber radfahrenden Menschen, massiv zugenommen hat in den letzten Jahren, vielleicht sogar in den letzten Monaten und zum Beispiel Überholabstände wieder viel enger werden. Das hat ganz viel tatsächlich mit Politik zu tun. Ne? Wenn wir leben ja in Berlin, wir erleben in Berlin jetzt zweite Verkehrssenatorin in Folge, die dauernd von der Augenhöhe spricht, ja, und die Sonderstellung des Fahrrades muss beendet werden, bla bla bla. Was bei den Leuten ankommt, ist, Fahrradfahrer sollen sich mal nicht so haben und dann sinkt der Überholabstand. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie vielschichtig Verantwortung dafür ist. Ne? Wir reden über Wirtschaftsförderung, sitzt gerade bei einem mittelständischen Unternehmen auf dem Besucherstuhl, die das Gefühl haben, ihnen werden immer wieder Steine in den Weg geworfen. so, dass das ist ein Teil von Ernst nehmen und es endet noch nicht bei dem Autofahrer, der uns viel zu eng überholt oder viel zu schnell.
Jetzt ist aber ernst genommen eigentlich keine politische Wie hast du es genannt?
Du nennst Vorschlag, es nicht, Lösungsvorschlag.
Kein Lösungsvorschlag. Also man kann ja jetzt nicht irgendwie, ich sag jetzt mal, in den Wahlkampf gehen und sagen, wir machen Wahlkampf für das Fahrrad und wir wollen endlich mal ernst genommen werden.
Ja, das ist vollkommen
richtig. Was wäre es denn konkret?
Das ist vollkommen richtig. Also für mich ist wichtig, für das Fahrrad immer klar zu machen, über welche Ebene reden wir. Ne? In einen Bundestagswahlkampf zu gehen und Dinge zu fordern, die alle auf Kommunalebene oder nach Europa gehören oder die noch an ganz andere Stellen gehören, wie die Breite von Radwegen muss größer werden, ist Quatsch. Das heißt, erste Hinweis an uns selber, an uns als Fahrradwirtschaft ist, das Richtige auf der richtigen Ebene zu fordern. Die wichtigste Funktion der Bundesregierung im Bereich Radverkehrsförderung ist selbstverständlich Geld, aber auch, also Geld für Radwege vor Ort, aber auch entsprechender Druck. Jeder Bürgermeister, jede Bürgermeisterin muss wissen, dass eine Bundesregierung bessere Radverkehrsverhältnisse vor Ort will. Das klingt so ein bisschen tralala und nett. Es ist überhaupt nicht tralala und nett, sondern da geht es darum, dass es eine eindeutige Erwartung gibt. Die kann man auch formulieren. Sagen hier Verdopplung der Radwegekilometer innerhalb von 2 Jahren oder wie auch immer. Und das ist das Zentrale im Bereich Radverkehrs- oder Radinfrastrukturförderung, was wir fordern müssen.
Jetzt hattest du, wir haben uns ja letzte Woche getroffen oder in den letzten Tagen sogar mehrfach, würde ich jetzt sagen. Und du hattest ein Beispiel gebracht, aus Japan mitgebracht und hast gesagt, Abstellanlagen. Auch das gehört ja zu der Frage Geld, nämlich mehr Geld bedeutet mehr Infrastrukturmöglichkeiten aufzubauen. Ja. Und hast ein klasse Beispiel gebracht, was das bedeuten würde. Kannst du das mal wiederholen?
Ja, ich wiederhole es gerne. Auch da nochmal vorneweggestellt, als erstes geht es, wenn es um die Bundespolitik geht, um die Idee. So, und das ist natürlich die Verknüpfung von verschiedenen Verkehrsträgern, ist die Idee, die dahinter steckt. Ich war tatsächlich gerade in Japan an verschiedenen Teilen des Landes unterwegs und war unfassbar fasziniert davon, wie sehr, sehr gut die Japaner darin sind, öffentlichen Verkehr und Fahrrad miteinander zu verknüpfen. Großartige Abstellanlagen an jeder einzelnen S-Bahn, U-Bahn, was auch immer Station. Hochwertig. Japan hat nicht viel mit Diebstahl zu kämpfen. Trotzdem jeder einzelne Platz nochmal mit einem Extraschließung versehen. Offensichtlich so, dass man die Plätze vorab buchen kann. Also in die Reisekette mit reinnehmen. Großartig. Das hat nicht die japanische Bundesregierung gebaut oder jeden dieser Schließanlagen dahingestellt, aber sie haben offensichtlich Vorgaben gemacht, welche Verknüpfung von ÖV und Radverkehr es geben soll in den japanischen Kommunen. Das wäre, und diese Vorgabe, diese Idee, diesen Druck zu erzeugen, das wäre genau das, was ich von der kommenden Bundesregierung erwarte.
Burkhard, ja, das hört sich super an und das ist genau das, was wir wollen. Und was ist dann jetzt genau die Idee, die du in die Bundesregierung reinträgst? Also was ist der Impuls, den du setzt?
Wir wollen jetzt mal nicht vorgreifen und sagen, was ist am Schluss die saubere Formulierung des ZIV? Dazu gibt es ein großartiges Team, das sollen die mal machen. Aber natürlich ist an der Stelle Intermodalität als unser Standardmodell zu nehmen. Ne? Das ist genau der Vorschlag. Das wird man dann nochmal sehr genau formulieren. Und dann wirklich in die Politik gehen und zu sagen, also hör zu, wir finanzieren einen ÖV künftig so, dass er die ganz kurzen Relationen gar nicht mehr aufnehmen soll. Wir finanzieren ÖV nicht so, dass er zumindest für die Masse der Menschen, die genauso gut sich mit dem Fahrrad fortbewegen können, Relationen unter 2 Kilometer aufnehmen soll. Sondern wir sagen, das ist eine großartige Fahrradentfernung. Die Maschenweite des ÖV kann man deutlich aufweiten, nicht für die gesamte Bevölkerung, aber für große Teile, wenn man zum Beispiel die Verknüpfung mit dem Fahrrad gut macht. Das erfordert tatsächlich neue Ideen. Ne? Wir haben ja im Verkehr seit Jahrzehnten, reden wir von Verkehrswende, haben die neue Idee nicht gedacht. Wie sieht denn das System eigentlich nach der Verkehrswende aus?
Aber das zeigt mir ja, dass wenn es tatsächlich einen Mobilitätsgipfel gäbe, ja, und zwar nicht zur Rettung der Automobilindustrie, sondern zum neuen Denken von Mobilität, dass Intermodalität ein wesentlicher Faktor ist und dass wir an der Frage, wie gestaltet man das, auch mitarbeiten möchten. Also das ist doch, glaube ich, das wäre doch ein Ziel.
Absolut, ja, absolut. Es kommt noch ein Aspekt dazu, den wir auch als Fahrradwirtschaft leider nicht ernst genug nehmen und den auch man einer Politik immer wieder neu vermitteln muss. Das ist die Annahme oder die völlig falsche Annahme darüber, wie lang Wege sind. Ne? 80% aller Wege sind deutlich unter 10 Kilometern, auch 80% aller mit dem Auto gemachten Wege, großartige Fahrradwege. Das meine ich auch damit, wenn ich sage, lass uns mal Lösungen mitbringen. Ne? Wir haben zugestaute Städte, guckt euch mal die Fahrrelation im Ruhrgebiet an, eine Riesenstadt, in der die jeden Morgen im Stau erstarrt. Tatsächlich ist es aber der Durchschnittsweg, der da im Stau gestanden wird, 7, irgendwas Kilometer lang. Können wir perfekt mit dem Fahrrad machen. Also da sind wir dann wieder beim Ernst nehmen. Das muss man aber wirklich klar ausdefinieren und vernünftig hinterlegen. Und dann muss man sagen, also lass uns doch in allem, was wir tun, das fängt offensichtlich beim innerstädtischen Autobahnbau an, aber dann hat natürlich dann auch viel mit ÖV und Straßen zu tun, Das ist dann übrigens auch eine finanziell total attraktive Frage. Lass uns da doch sagen, die kurzen Fahrten wollen wir weg vom Auto, aufs Fahrrad, zu Fuß gehen bringen. Und so stellen wir uns das System vor. Das wäre immer noch revolutionär, auch im Jahr 2025 immer noch.
Na, ich bin da 100%ig dabei. Und mir scheint jetzt wieder, wir sind sehr viele im Mobilitätssektor unterwegs, wir sind wieder im Ministerium für Digitales und Verkehr. Ich habe ja noch das andere Ministerium im Blick oder die anderen beiden sogar im Blick. Burkhard zeigt hier eine 3 hoch, damit ich bloß niemanden vergesse. Ich habe vielleicht sogar 4 noch, also insgesamt 4. Also Bildung ist da, glaube ich, ganz wichtig. Gesundheit ist ganz wichtig. Und da will ich jetzt drauf hinaus, weil du Wirtschaftsvertreter bist, Wirtschaftsministerium. Da müssen wir doch auch angreifen. Da müssen wir doch auch irgendwie Lösungen bieten, Ideen haben, Impulse setzen, oder?
Genau, schnell vorweg noch. Ich habe mit meinen Fingerzeichen, die ich versucht habe, dir zu geben, auch das BMEL gemeint. Wir kommen ja aus einer Legislaturperiode, in der wir uns große Sorgen machen mussten um das Bundeswaldgesetz. Wir vergessen als Branche halt eben auch, dass mindestens die Hälfte der Kilometer, die auf unseren Produkten zurückgelegt werden, echte Freizeitkilometer sind, also Menschen durch den Wald fahren und Spaß haben und es ist immer gar nicht Downhill, sondern das ist ganz normales, nettes Ausflugsfahren am Samstagnachmittag von gesetzteren Menschen, so, das dürfen wir nicht vergessen, deswegen spielt tatsächlich auch dieses Ministerium eine Rolle. Schnell, aber du hast nach Wirtschaft gefragt, davor will ich mich auch nicht drücken. Wir sehen gerade ganz massiv, dass in vielen Industriezweigen wir allergrößte Probleme haben. Es ist ja gar nicht nur Automotive und all die nachgelagerten Probleme, sondern wir haben eine Vielzahl von Schwierigkeiten im Standort Deutschland. Das ist natürlich, sind es die Energiepreise. Auch meine Mitgliedsunternehmen haben wirkliche Schwierigkeiten, was Energiepreise angeht. Wir haben natürlich ein Problem in Regulierung. Und ich will jetzt gar nicht in dieses klassische Bürokratieabbau unbedingt und Bürokratie ist doof Thema einfach so unisono einstimmen. Ich höre aus meinen Unternehmen, dass die schon zu schätzen wissen, dass vieles gut geregelt ist in Deutschland, dass die aber fassungslos davor sitzen, wie schwierig es ist, seinen Pflichten nachzukommen, zum Beispiel im Bürokratiebereich. Ich kenne manche, die produzieren und die verschiedene Produkte an verschiedene Stellen melden müssen und da passt nicht ein Warenschlüssel zum anderen, da gibt es nicht eine Stelle, an die man melden muss und alle holen sich das. Sondern da müssen dann Firmen, sind dann verpflichtet, an 5, 6, 7 Stellen zu melden. Diese Arten von Bürokratie, das ist das, was meine Mitgliedsunternehmen wahnsinnig macht und was dem Standort schadet. Ich habe neulich von einem Kollegen von euch gehört, also einem Fahrradhändler, der sagt, er hat 2 chronisch kranke Mitarbeiter, die dauernd deswegen krank sind, weil sie wochenlang auf den nächsten Fahrradstermin warten müssen. Und natürlich können sie nicht arbeiten gehen, solange sie auf den Fahrradstermin warten, ist doch klar. Und der dauert 3 Wochen und dann haben sie den. Also wir haben wirklich, wirklich viele Schwierigkeiten rechts und links. Fachkräftemangel, Ausbildung, Qualität von Berufsschulen. Es gibt so unendlich viel, wo wirklich was dran getan werden muss. Und das ist das große Thema, was ich mal unter Bürokratie und Regelung zusammenfassen will, nochmal, die Unternehmen der Fahrradindustrie, mit denen ich rede, wollen nicht im Wilden Westen arbeiten, aber sie wollen auch nicht in so einem Absurdistan arbeiten, wo ihre Beteiligung an vernünftigen bürokratischen Regelungen und am Rechtsstaat dauernd so karikiert wird. Ich würde gerne noch ein konkretes Beispiel nochmal hinzufügen aus dem Bereich Industrie, weil wir merken, da ist auch wirklich was nötig. Also Wir haben ja Gott sei Dank in der deutschen Fahrradindustrie noch ein paar Unternehmen, die noch eine Galvanik zu laufen haben. Also tatsächlich selber verchromen und galvanisieren. Das ist ja was, was in Deutschland nach und nach wegbricht, weil die Kombination aus guten Umweltstandards und Bürokratie so schwer zu halten sind. Und ich merke an dem Beispiel, ich will ganz, ganz, ganz viel Mittelstand und ich will, dass wir in Deutschland galvanisieren können. Und das muss natürlich auf den allerhöchsten Umweltstandards laufen, aber dann müssen irgendwie die bürokratischen Dinge stimmen. Und da sehe ich, zum Beispiel höre ich von meinem Mittelsunternehmen, dass so eine Galvanik heute so gut wie nicht mehr zu versichern ist. Ne? Also das heißt, so. Und das ist ein Punkt, da müssen wir industriepolitisch rein. Dann erwarte ich, dass ähnlich wie es bei bestimmten schwierigen Auslandsexporten, Hermesbürgschaften oder sowas gibt, das ist genau der Punkt, wo ein Staat reingehen muss und sagen, wenn umweltverträgliche Galvanik praktisch nicht mehr zu versichern ist, dann da muss es dann Subventionen geben oder dann müssen wir da Sicherheiten reinbringen. Das hilft Mittelstand und das hilft auch einer Wertschöpfung in Deutschland und dafür ist die Fahrradindustrie ein total gutes Beispiel.
Ich würde auch sagen, es muss Belohnung geben dafür. Also es ist nicht nur Sicherheit, sondern eine Belohnung dafür, wenn man Vorreiter ist an einem bestimmten Bereich, wo andere Industrien in anderen Ländern auf eine einfache Art und Weise unterwegs sind. Und diese Art von Belohnung, die muss definiert sein. Burkhard, wir haben jetzt, also erstmal vielen Dank für den Blick in die Industrie. Wir haben jetzt vorhin darüber gesprochen, dass wir als 4 Verbände, ich habe das mal so angekündigt, ja auch bis Mitte Januar eigentlich so eine wirklich konkrete, knackige Forderung hinkriegen wollen. So, da bist du ja auch mit an Bord. Also das heißt, wir wollen uns vereinbaren, dass das, was wir, Entschuldigung, wir nennen es nicht Forderung, wir nennen es Impulse, dass wir Impulse an die neue Bundesregierung geben wollen und die Fahrradwirtschafter sichtbarer werden lassen. Das wird uns doch gelingen. Gehst du doch auch von aus, ne? Also wir 4 kriegen das hin.
Auf jeden Fall. Das wird uns auf jeden Fall gelingen. Das ist auch, also ist auch nicht Rocket Science, es ist relativ naheliegend. Ich merke, ich war in diesen letzten 10 Tagen wirklich viel auch bei Mitgliedsunternehmen unterwegs. Tatsächlich sind es viele industriepolitische Dinge, die im Moment alle drücken. Die drücken auch uns.
Ja, okay. Also uns gelingt das. Wir werden unsere Mitglieder vertreten mit den Impulsen, die wir dann herausgeben und werden die auch befähigen, sozusagen selber aktiv zu werden, mit diesen Impulsen unterwegs zu sein, ihre Abgeordneten vor Ort und sowas zu erreichen. Also damit wir möglichst breit auf die Straße gehen.
So machen wir das.
Gut, vielen Dank, Burkhard, für deinen kurzen Beitrag und wir freuen uns auf das, was da kommt.
Danke an euch. Danke, Uwe. Danke, Thorsten.
Jetzt haben wir eine ganze Menge gehört und da sind ja wirklich eine ganze Menge Themen, die wir anreißen. Und wir merken auf jeden Fall, dass Bundespolitik nicht völlig belanglos ist für die Fahrradwirtschaft und auch nicht belanglos für jeden einzelnen Fahrradhändler, für jede einzelne Reparaturwerkstatt und für jeden einzelnen Fahrradverkauf. Ich glaube, da ist schon eine ganze Menge drin und wenn man jetzt nicht gemerkt hat, dass das wichtig ist, wie die Bundestagswahl ausgeht, dann weiß ich auch nicht mehr.
Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen immer unsere Erfahrung. Wenn du richtig drin bist in der politischen Arbeit, dann weißt du, wie zäh die Mühlen sind und wie schwer es manchmal ist, durchzudringen. Aber alle die das machen, die brennen ja dafür. Die brennen dafür, genau das zu erreichen, Zugang zu erreichen, Menschen zu erreichen, das Thema zu platzieren. Und ganz im Ernst, wenn es tatsächlich mal vorwärts gehen würde in den Kommunen mit der Mobilitätswende, dann profitieren alle Händler wirklich explosionsartig. Also wenn die Infrastruktur in den Städten anders wird, dann ist natürlich plötzlich sind viel mehr Kunden da, die den Bedarf haben, Fahrrad zu fahren.
Ja, wenn wir die Fahrradmobilität im Model Split wirklich deutlich erhöhen, und das ist ja das, was wir mit der Lobbyarbeit bewirken wollen, dann kriegen wir natürlich auch viel mehr Kunden in die Werkstätten und auch in die Fahrradgeschäfte. Und das wirkt sich absolut aus. Also hier Mitglied in einem Lobbyverband zu sein, in einem der, die sich hier vorgestellt haben, ist da total wichtig. Und das unterstützt die Arbeit. Und von daher, jeder kann das doch jetzt erkennen oder jeder muss doch erkennen, wie wichtig das ist, dass es Leute gibt, die das machen. Und unfair verteilt ist es auf jeden Fall. Ich glaube, wenn wir 100 Autolobbyisten haben, dann haben wir einen Fahrradlobbyist. Aber umso wichtiger ist es doch, auch diese wenigen Leute in der Arbeit zu unterstützen.
Pack das Mal in dein Topcase.
So, bis Januar ist ja noch ein bisschen hin und bis die politischen Forderungen, bis wir wissen, was unsere Impulse an die nächste Bundesregierung sind, das dauert ja noch ein bisschen, bis sich alle Verbände geeinigt haben. Aber wir haben ja schon politische Impulse zusammengetragen. Wir haben ja schon auf der Viva Velo politische Impulse zusammengetragen und wir haben politische Impulse auf unserer Jahrestagung in Mannheim zusammengetragen. Können wir das nicht mal irgendwie zusammenfassen in einem schönen PDF, sodass man das schon mal sich, dass man sich das schon mal mitnehmen kann in die nächsten politischen Weihnachtsgespräche?
Also, haben wir schon fertig, kann man sich abholen. Also, wenn du das jetzt hörst, dann schreib an uns, dann kriegst du das als PDF übermittelt. Ob das jetzt richtig schön aufbereitet ist, noch mal was anderes, aber inhaltlich ist alles da.
Ja, Hauptsache, ich kann damit los und kann mal ein paar politische Argumente bringen, oder?
Wenn du lesen kannst, kannst du damit los.
Ja, dann kann ich damit los.
Immer vorwärts. Das erwartet dich beim nächsten Mal.
Auf der Jahrestagung ein total beliebter Vortrag oder Workshop ist immer der mit Florian Schöps und den laden wir das nächste Mal ein und da geht's ein bisschen drum und ich glaube, das ist genau richtig, weil wir kommen kurz vor Weihnachten raus, ihr könnt euch das dann über Weihnachten noch anhören. Es geht ein bisschen um Zukunftsstrategien, also wie geht's weiter, nochmal besinnen auf das, was passiert ist im vergangenen Jahr. Ich glaube, das wird total spannend, wenn wir da eine sehr gute Stimme zu haben.
Genau, und wer Vision hat, muss zum Arzt gehen.
Ich würde eher ohne Vision zum Arzt gehen.
Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.